Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Günter Bonin ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Morgen.
So klingt das, wenn ein Westfale spricht im Radio. Ihre Mission heißt, die Weltmeere vom Plastikmüll befreien. Wie sind Sie denn als Mittelständler, der dann nach Bayern ging mit einer eigenen IT-Firma, zum Umweltaktivisten geworden?
Ja gut, die Umwelt lag mir immer schon am Herzen. Mein Opa hat schon immer bei uns vor der Haustür aufgeräumt. Mein Vater hat in den 70er Jahren schon verboten, irgendwas mit Plastik auf den Tisch zu stellen. Ich bin dann mal als Captain oder Skipper mit einem bekannten Boot von Vancouver Island nach San Diego gesegelt und da hat ein Frachter seinen Müll einfach über Bord gekippt, verklappt, sagt man dazu, waren natürlich Essensreste. Dann habe ich mir gedacht, oh, das ist nur ein Schiff, wie viele Schiffe gibt es denn? Vielleicht 40.000? Es gibt 40.000 Riesenschiffe und Millionen von kleinen Schiffen. Und wenn jeder da über Bord was rübergehen lässt, dann ist die Frage, wie sieht es mit unseren Gewässern aus? Das war eigentlich die Geburt 2008 von One Earth, One Ocean.
Und mit diesem Gedanken, was haben Sie dann gemacht? Da ist ja eine Vision raus entstanden.
Naja, zuerst habe ich gemerkt, dass da nicht viel ist unterwegs. Da gab es mal hier und da einen Kapitän, der davon berichtet hat. Am Anfang war es ziemlich zäh, auch die Daten zusammenzukriegen. Aber ich habe dann angefangen mit einem kleinen Gerät, um zu zeigen, wie es geht. Und dann hat die Sache entwickelt. Gott sei Dank haben wir heute das Thema ja jeden Tag am Tisch.
Naja, auch schlechte Nachrichten, denn aktuell droht Frankreichs Westküste eine Ölpest, weil ein Containerschiff mit 2200 Tonnen Schweröl gesunken ist. Können Ihre Schiffe denn da auch helfen?
Also erstmal muss man wissen, dass es sowieso eine Gegend ist, wo immer was passiert. Das ganze Westküste, Spanien, Biscaya ist sehr gefährlich. Also da kann man davon ausgehen, dass alle 2-3 Jahre ein Schiff da verunglückt. Wir haben von Deurex, einer deutschen Firma, eine patentierte Wolle, Europapreis bekommen haben sie dafür, die da 10-fach ihres Gewichtes aufnehmen kann, selber aus Öl besteht und man kann sie x-fach einsetzen. Das wäre ein geniales Produkt, aber man darf es nicht einsetzen.
Also ich wollte gerade sagen, Sie sprechen im Konjunktiv, wäre und wäre ja schön, wenn man das einsetzen dürfte. Woran liegt es denn?
Nehmen wir an, dass die Leute, die an Katastrophen verdienen, nicht unbedingt wollen, dass sie danach weniger verdienen.
Aber was machen Sie denn dann, um mit Ihren Schiffen wirklich auch Dienste leisten zu können? Weil Ihre Schiffe können ja tatsächlich, wie funktionieren die? Wie ein Staubsauger auf dem Meer?
Also wir haben verschiedene, kleine Seehamster, dann die Seekuh, die den Seeelefant beliefern soll. Der Seeelefant kann eigentlich alles, der kann jeden Müll aufnehmen. Der könnte auch in eine Katastrophe hineinfahren, die Wolle ausbringen und sie so oft wieder einholen, rausholen, ausquetschen, bis die Katastrophe vorbei ist. Also wir wollen eigentlich mit dem großen Schiff, dem Seeelefant, alle Arten von Müll aus dem Meer rausholen und wieder umwandeln. Zum Beispiel in Energie, Strom, Gas oder in schwefelfreies Heizöl für die Schiffe.
Ja, und das wäre so wichtig, denn es gibt schockierende Zahlen. Im Jahr 2050 könnte in den Meeren mehr Plastik schwimmen als Fische. Sie wollen die Weltmeere von riesigen Plastikmüllteppichen befreien. Aber da bräuchten Sie doch hunderte von Schiffen, um dem Herr zu werden.
Das ist schon klar. Aber wir müssen auch ein bisschen Hoffnung haben. Wenn wir von 2050 sprechen, wir haben dann 25% des ganzen Öls, das gefördert wird, wird nur für Verpackungen benutzt, für Kunststoff. Also wird die Industrie auch sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen vernünftig mit dem Kunststoff umgehen. Wir haben mal ausgerechnet, wir brauchen 99 Seeelefanten und 5000 von diesen Seekühen, dann könnte man das Problem lösen. Wir haben ein Problem, aber das ist wirklich ein Problem, was wir alle noch lösen können. Wie viele Probleme haben wir denn, die wir nicht lösen können? Klimakatastrophen, Kriege. Wir sind ohnmächtig, wenn wir die Nachrichten gucken. Aber hier haben wir ein Problem, was wir wirklich noch lösen können.
Wie haben Sie denn damals mit Ihrer Idee vor 8 Jahren, haben Sie den Verein gegründet, Mitstreiter gefunden? Sie haben ja gute Experten auch aufgetan, zum Beispiel den Schiffskonstrukteur beispielsweise, der das Siegerschiff des America Cups mitkonstruierte. Wie haben Sie den überzeugt?
Ja, ich sitze in einem Gründerzentrum in Garching und da war der Thomas Hahn auch. Damals war er bei BMW, dann hat er eine Firma gegründet, Xcent, und er macht jetzt super tolle Sachen. Wie oft im Leben sind es einfach Zufälle. Ich habe auch Kollegen, gerade bei der Gründung eines Vereins, warum sie 7 Gründungsmitglieder, die habe ich am Fußballplatz dann angequatscht. Die Kinder haben Fußball gespielt und habe gesagt, hast du Zeit? Ich mache da was Vernünftiges. Wir haben Mitstreiter, da bin ich in die Werkstatt gegangen von dem Michael und habe dem gesagt, du, da gibt's ein Problem. Der hat sofort gesagt, er macht mit und das war natürlich einfach toll.
Dennoch standen Sie ja irgendwann vor der Aufgabe zu sagen, mache ich jetzt weiter mit meiner IT-Firma oder verschreibe ich mich ganz dieser Sache? Das hat ja auch mit finanziellen Gründen zu tun. Wie haben Sie sich entschieden?
Ja gut, die Leute fragen immer, wovon lebt denn der? Ich meine, man sollte nicht immer dauernd Angst haben. Ich bin einer, der immer schon gemacht hat, was ich wollte. Ich habe 20 Jahre in der Band gespielt, dann habe ich halt eben aufgehört. Ich habe 25 Jahre lang IT gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte einfach auch das Gefühl, ich war um 50, ich wollte einfach was machen, was mir Spaß macht, also eine Nische finden, die in der ich mich austoben kann, wo ich aber auch für die Allgemeinheit was tun kann. was nützt mir das, wenn ich jetzt wirklich ein Leben lang irgendeine Sache verkaufe und es ist, war eine gute Zeit halt hier, okay, aber das war für mich einfach vorbei und für mich ist das jetzt echt eine sinnvolle Aufgabe und da habe ich natürlich auch jede Menge Energie.
Energie ist das eine, aber die Frage, Sie haben ja schon gesagt, die wird immer wieder gestellt, ja, wovon lebt er eigentlich, wovon leben Sie?
Ja, ich meine, ich wurde in München, das klingt schon mal teuer, aber mein Haus ist bald abbezahlt, meine Kinder sind jetzt aus der Ausbildung raus, also man muss ja auch nicht immer viel Geld ausgeben, man kann ja auch sparsam sein. Ich habe natürlich ein bisschen Geld und kriege auch jetzt seit diesem Jahr vom Verein ein bisschen was, aber es reicht, ich muss nicht so viel Geld haben, dass ich mir Sachen kaufen muss, die ich nicht brauche.
Und wir steigen gleich mal ein, One Earth, One Ocean, was sich mit dieser Idee, die Sie da geboren haben, auch alles auf den Weltmeeren schon realisieren lässt. Seehamster, Seekuh, Seeelefant haben wir jetzt schon häufiger gehört. Was genau steckt denn dahinter, hinter diesen Booten? Wie unterscheiden die sich?
Also der Seehamster ist die kleinste Einheit der maritimen Müllabfuhr und kann in kleinen Flüssen und Seen eingesetzt werden, hat entweder eine Netzkonstruktion oder eine Rampe. In Kambodscha setzen wir die Rampe ein, weil Flüsse natürlich eine Geschwindigkeit haben. Netze würden das nicht aushalten und dann wandert der Müll automatisch die Rampe hoch. Die Seekuh gibt es in verschiedenen Versionen, einmal für Flüsse und die Mündung und dann auch für die Hochsee später mal. Ich war jetzt auch in Hongkong schon in Asien unterwegs. Das ist unser zentrales Reinigungsschiff und kommt in Küstenregionen und Flussmündungen zum Einsatz. Dann haben wir den Seeelefant. Die Machbarkeitsstudie ist das Ende des Monats fertig, wurde von der Röchling-Stiftung finanziert. Vielen Dank dafür. Und die kann den ganzen gesamten Meeresmüll aufnehmen. Anschließend wird der Müll mit integrierter Anlagentechnik aufbereitet, sortiert und verarbeitet.
Aber Plast, ja.
Ja, und das ist natürlich also der größte Anteil des Müllers, den wir auf den Meeren finden, ist Plastik und auch natürlich in den Flüssen.
Aber Plastik ist ja auch schon nicht gleich Plastik. Wie unterscheiden Sie denn da? Muss das nicht auch sortiert werden dann an Bord?
Ja, natürlich. Wir müssen die Kunststoffsorten sortenrein sortieren. Wenn wir verölen wollen, können wir nur ungefähr die Hälfte des Kunststoffes nehmen, um es zu verölen. Wir sollen aber auch davon letztendlich auch Energie machen, Strom und andere Dinge. Also der Seeelefant soll eigentlich jede Art von Müll aus dem Meer rausholen und letztendlich in Energie verwandeln.
Genau, das ist gerade rauszuhören, auch beim Stichwort verölen. Wie soll das denn funktionieren?
Also wir haben bereits schon in Dresden bei der Biofabrik schon mehrere Versuche gemacht im letzten Jahr und diesem Jahr. Wir haben letztes Jahr selbst gesammelten Müll aus Ost- und Nordsee schon erfolgreich verölt. Dieses Jahr haben wir sogar Fischernetze verölt, Meeresmüll und Hausmüll und Industriemüll zum Testzwecken. Also da geht's weiter. Wir haben noch keine Anlagen, die jetzt 100 Tonnen am Tag machen können, aber wir gehen davon aus, dass kleine Anlagen vielleicht bis zu 1-2 Tonnen am Tag auf dem Seeelefant schon in 1-2 Jahren installiert werden können.
Aber angenommen, wir hocken jetzt auf diesem See Hamster drauf. Wir fangen erstmal mit der kleinen Einheit an. Was müssen wir da tun, damit wir dann wirklich auch das Plastik aus dem Meer gefischt bekommen? Wie sehen unsere Aufgaben aus?
Also der Seehamster, der wird ja wirklich nur in Flüssen eingesetzt. Nehmen wir jetzt mal den Mekong. Da haben wir entweder Niedrigwasser, dann fahren wir quasi über den Fluss und sammeln ein, was kommt und auch was an den Ufern liegt. Ganz, ganz wichtig ist, dass nichts mehr reinkommt.
Aber das machen nicht wir, sondern Fangnetze, die an dem Boot dran sind, richtig?
Ja gut, der fängt quasi im Grunde genommen alleine durch die Fahrt. Er stellt sich in den Fluss rein, der Fluss kommt, der Fluss bringt automatisch den Müll entweder ins Netz oder die Rampe hoch. Die Rampe ist da besser geeignet. Aber das Allerwichtigste ist, dass kein Plastik mehr in die Meere reinkommt. Wie können wir das erreichen? Indem wir den Menschen vor Ort eine Arbeit geben oder ein Geld geben. Wir haben jetzt 5 Leute in Kambodscha, ich hoffe, das werden mehr. Das heißt, die ganze Badam Bang, der ganze Ort ist sauber, wenn man das sieht. Und das ist einfach toll, die Leute vor Ort haben eine Arbeit, sie kriegen sogar Geld dafür. Es ist sauber und es kommt nichts mehr ins Meer.
Ist aber noch nicht zu Öl geworden, das Plastik,
Nein.
was wir gesammelt
wir
haben. Wie
das
funktioniert
dann sammeln,
das?
Wie gesagt, PP und PE, das wird dann zur Seite gelegt und wird dann jetzt schon deponiert. Und dann, wenn es soweit ist, werden wir auf dem Seeelefant dann auch verölen können.
Haben Sie eine Vision, wann das realistisch ist?
Nun gut, der kleinste Seeelefant, den wir jetzt bauen wollen, der kostet um die 12 Millionen. Wenn man jetzt überlegt, die Seekuh, die wir jetzt haben, die hat 600.000 Euro gekostet. Das ist schon eine ganz schöne große Hausnummer. Aber ich denke, auch das werden wir hinkriegen.
Und der Nordpazifik ist der größte Müllteppich, der die Fläche Mitteleuropas einnimmt. Sie sind schon als 18-Jähriger um die Welt gesegelt. Sind Sie ein Vagabund?
Natürlich reise ich gerne. Das bringt neue Eindrücke. Ich bin natürlich mit 18 nicht um die Welt gesegelt. Man kann nicht in einem Jahr um die Welt segeln. Ich habe viele Teilstrecken gemacht. Aber Reisen hat was. Ich habe als junger Mensch mal eine Reise geplant mit einem Freund zusammen. Der wollte dann nach 3 Wochen wieder nach Hause, weil er sich in meine Freundin verliebt hat. Und da musste ich dann 3 Monate alleine unterwegs sein. Und dann lernt man sich selber kennen. Ich kann jedem empfehlen, sieht man auch jetzt die jungen Leute, wie die unterwegs sind. Einfach super.
Wann hatten Sie denn Ihr erstes Segelschiff, was angeblich auf den Namen Bondo gehört hat?
Das war 1980. Mit dem bin ich dann schon von Lissabon, Nordafrika, ganz westlich Mittelmeer hoch und runter und alles schön draußen sitzen an der Pinne, egal bei welchem Wetter, würde ich heute nicht mehr machen.
Weil?
Ja, das ist anstrengend und wenn mal ein Sturm kommt, macht keinen Spaß, wenn die Welle dann über einem da über den Kopf zusammenplatscht, dann hat man da doch so, muss das denn unbedingt sein, also brauche ich es nicht mehr.
Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das erste Mal überhaupt auf dem Schiff saßen?
Das allererste Mal, das war an der Bicke, wir hatten einen Holzpirat und das war schon Oktober und mein Vater war eigentlich kein besonderes, war ein guter Architekt, aber kein guter Segler und wir sind dann gekentert und ich konnte noch nicht so gut schwimmen, ich war glaube ich 6 Jahre alt, dann hat er einen Anschiss gekriegt von meiner Mutter und dann wurde dann ein Styroporbrocken da reingebaut, dass das Ding dann mehr runtergeht, wir mussten damals an Land mehr oder weniger schwimmen. Da dachte ich, Segeln ist bei Kälte eigentlich nicht wirklich schön.
Also Biggesee steht jetzt nicht so für die, die die Biggetalsperre nicht kennen. Es ist nicht der Bodensee, aber es hat anscheinend für eine nachhaltige Begeisterung gereicht. Ja,
ja, Bigge ist halt eben Sauerland und ich komme aus Siegen und da hatten wir dann unseren kleinen Piraten und irgendwie so einen Wohnwagen oder was ich was, Zelt, war schön.
Und Ihr Vater, Sie sagten gerade, der war Architekt. Ich glaube, 2 Ihrer Schwestern sind auch Architektinnen geworden. Hat Sie das auch gejuckt? Ist das so dieses Familiengehen, was Sie dann in sich haben, etwas zu machen und auf die Beine zu stellen?
Nein, auf keine Fälle. Ich habe ja gesehen, mein Vater, der war schon kreativ, aber das war jetzt dieses Kritzelkratzel da, 5% der ganzen schönen Arbeit war, das war es dann auch. Rest war doch eigentlich nur Ärger, wenn man ein großes Büro hat und viele Aufträge hat und dann ist es wie heute, ein Bau muss fertig werden, die Kosten müssen klar sein. Also Architekt, nein, danke.
Wie ging Ihr Weg dann weiter aus dem Siegerland dann ab ins Bayerische? Hat Sie dann einfach nicht gereizt, zu Hause zu bleiben?
Nein, ich wollte schon weg. Siegen ist doch relativ klein und ich bin eher einer, der auch viel reist und war München war für mich genau richtig, weit weg von meinem Vater, also keine Kontrolle. Ich habe mein Studium selber bezahlt, ich habe mir einen LKW gekauft, habe Umzüge gemacht, habe das Equipment von der Band damit rumgefahren, habe mir nebenbei schon ein Segelboot gekauft. Und ich war also immer eigentlich unterwegs und Studium, naja, habe ich auch nicht ganz fertig gemacht. Ich hatte dann irgendwie Lust, irgendwie eine Firma aufzumachen.
Und das lief ja relativ erfolgreich mit Ihrem IT-Unternehmen. Und dann kam dieser Moment, wo Sie gesagt haben, nein, ich möchte mich auf eine Mission machen und die Weltmeere vom Plastikmüll befreien. Muss man da visionär sein oder sind Sie auch ein Träumer? Wie realistisch ist das Ganze?
Ich bin in der glücklichen Lage, das machen zu können, was ich will. Also das habe ich immer schon gemacht. Ich war auch noch nie angestellt. Wenn ich dann einfach keine Lust mehr habe, dann höre ich einfach auf, mache was anderes. Ist mir auch egal, wie lange es dauert. Diese Plastikgeschichte jetzt hätte ich auch gemacht, wenn der Hype nicht so groß wäre. Also es wäre mir ziemlich wurscht gewesen. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ziehe ich jetzt durch, bis ich mit 99 Jahren vom 99. Seelefanten dann vom Kutter falle.
Wir sind Europameister im Anhäufen von Verpackungsmüll. 220 Kilo pro Jahr produziert im Schnitt jeder von uns. Günther Bonin, was schätzen Sie? Gehören Sie auch dazu?
Ich hoffe nicht.
Ja, wie sieht das bei Ihnen im Alltag aus? Beschreiben Sie den mal.
Man sollte nur die Sachen einkaufen, die halt eben nichts mit Plastik zu tun haben.
Ja, gar nicht so einfach. Befreien Sie dann Ihren Einkauf im Laden vom Plastikmüll, dann ist es ja im Grunde schon zu spät.
Aber es ist gut. Die Discounter müssen eigentlich sehen, die verschämten kleinen Mülleimer am Ausgang, das ist lächerlich. Die müssen vorne am Ausgang schon mehrere Container hinstellen, dass die Konsumenten, die Verbraucher von draußen schon mal sortieren können. Und wirklich das weglassen, was wir wirklich nicht brauchen. Also eine lokale Gurke mit Plastik drüber ist einfach ein No-Go.
Das war ja gerade das Thema auch, was durch die Medien ging, dass Aldi ab April auf die Plastikfolie bei der Salatgurke verzichten will. Richtiger Schritt, was sagen Sie?
Ja, ich bin immer der Meinung, wir müssen die Entwicklung sehen. Wenn das weitergeht und positiv weitergeht, dann ist es in Ordnung, dann ist die Gurke der erste Schritt. Aber wir haben natürlich tausende von Produkten bei diesen Lidls, wie sie alle heißen. Und die müssen alle was tun, und zwar möglichst bald.
Greenwashing ist ja ein großes Thema. Sie befassen sich seit vielen Jahren damit. Ist das oft so unter diesem Deckmantel des Marketings? Wie passiert das? Wo merken Sie, sind richtige Schritte, da ist ein Bewusstseinswandel im Gange?
Man merkt schon, wer länger dabei ist und sich um das Thema kümmert oder wer jetzt kurz aufspringen will. Ich bin immer trotzdem der Meinung, das ist ein globales Problem und wir müssen das alle zusammen lösen. Das ist der Verbraucher, das sind natürlich auch die Discounter, das sind die Produkte, die Hersteller und die weiterverarbeitende Industrie. Wir müssen das gemeinsam tun, das ist ein globales Problem. Und immer, wenn einer was tut und es geht in die richtige Richtung, dann finde ich das super.
Das erleben wir ja gerade auch mit den Friday for Future Demos von Schülern. Die werden allerdings nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert. Und es geht ja im Grunde ums Machen. Da können Sie sicherlich gut mitreden. Es gibt ja auch viele aktive Schulen, Ferien. Jetzt hat zum Beispiel die Stuttgarter St. Agnes Schule, die sich schon lange auch für fairen Handel und nachhaltiges Leben einsetzt, die hat vergangene Woche so eine Woche gemacht, kollektiv ihren Müll zu reduzieren. Sind das gute Schulprojekte? Sie gehen auch in Schulen.
Ja, wir machen auch so Projekte. Wir machen jetzt in Bayern sogar Wettbewerbe, Ocean Retter, die Schulen treten gegeneinander an und die Besten werden dann prämiert. Übrigens finde ich das persönlich sehr gut mit den Schülern. Man sollte nicht unterstellen, dass sie jetzt einfach nicht in die Schule gehen wollen. Ich wollte auch nie in die Schule gehen, aber bei uns gab es sowas Tolles noch nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass die Jugend jetzt echt mal wieder was tun muss. Wind of Change, würde ich mal sagen, oder 68er würde uns allen mal ganz gut tun. Das Ganze ist hier ein bisschen statisch und wir müssen jetzt mal uns ein bisschen anpassen und wir müssen der Jugend mehr Raum geben.
Ja, aber es reicht ja nicht nur zu demonstrieren, sondern auch etwas zu tun. Also Lokale bieten zum Beispiel wiederverwendbare Boxen an für eine Leihgebühr. Da kann man sich das Essen holen und die Box anschließend zurückbringen. Das ist ein gutes Prinzip. Aber viele haben natürlich auch bürokratische Auflagen, wo es heißt, mit meiner Tasse kann ich nicht kommen und die einfach auffüllen lassen. Wie kann man so etwas dann letztendlich zu einem guten Weg bringen?
Ich glaube, da gibt es noch viele Experimente und irgendwann muss man wirklich sagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Nehme ich mal einen Becher mit und kriege ich jetzt den Kaffee oder kriege ich ihn nicht? Kriege ich jetzt da irgendwo 5 Cent, weil ich ihn mitbringe? Kaffee to go ist so der allerletzte. Also wenn ein Mensch keine Zeit mehr hat, in Ruhe beim Italiener um die Ecke oder zu Hause Kaffee zu trinken, dann muss er unterwegs wegschmeißen, weil die S-Bahn kommt. Das ist echt ein Schwachsinn. Dann haben wir den Cloonies zu verdanken. Und auch diese Kapseln, das ist der letzte Dreck. Das müssen wir darauf hinweisen und müssen wir verhindern und vermeiden.
Gibt es irgendetwas bei uns im Alltag, wo Mikroplastik noch nicht drin steckt?
Ich glaube nicht. Ich denke, wir haben es überall. Wir haben es in Luft, wir haben es im Essen, wir haben es in Getränken, wir haben es überall.
Was kann man denn tun, was entwickeln denn vielleicht auch Unternehmen und Firmen, weil das ja gerade auch ein großes gesellschaftliches Thema ist. Gibt es da Ideen, fehlt da in der Waschmaschine, was kann es geben?
Ja genau, wir sind doch hier in Baden-Württemberg, das ist doch wirklich ein sehr starkes wirtschaftliches Land. Und da gibt es bestimmt auch eine Firma, die daran arbeitet und die das auch mal auf den Markt bringen sollte. Ich rede jetzt mal von Filtern. Wir haben über 40 Millionen Haushalte, 30 Millionen Waschmaschinen. Ich denke mal 3 bis 4 Millionen werden neu verkauft. Ein Filtersystem einzubauen, eine neue Waschmaschine, ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir selber haben Versuche gemacht bei Waschmaschinen, die ihr Wasser noch übers Waschbecken entsorgen. Man nimmt einfach einen kleinen Filter, zum Beispiel vom Wäschetrockner, legt den mal rein und sieht, was da hinterher drin ist. Die Kläranlagen können diesen Mikroplastik nicht rausnehmen. Es geht zum Teil wieder ins Trinkwasser oder in die Flüsse. Das heißt, das wäre der erste Ansatz, dass wir das Mikroplastik nicht mehr in die Flüsse lassen oder in die Kläranlagen.
Gibt es denn da, Sie beobachten das ja auch von Seiten der Unternehmen, Ideen, wenn man beispielsweise auch auf das Thema Kosmetik guckt, da heißt es ja auch immer, da ist so viel Mikroplastik schon drin, das kann ja eben auch nicht gesund sein.
Ja, das ist ganz klar. Wenn wir Neuseeland nehmen, die haben jetzt das Mikroplastik zum Beispiel komplett verboten in Kosmetik. Das sind immer schon mal ganz gute Schritte. Ich denke auch, dass unsere Industrie, die da alle solche Sachen herstellen, die müssen das einfach machen. Wie damals das Aluminium und Deos ist da dann auch mehr oder weniger verschwunden. Das ist einfach der Zeitgeist und die Unternehmen müssen sich einfach auch darauf einstellen.
Ja, von der Europäischen Union als auch von der deutschen Regierung wurde in den vergangenen Monaten ein Verzicht auf Plastikprodukte und Verpackungen forciert. Heißt also, ohne politischen Druck geht es aber doch nicht.
Also wie immer im Leben, es geht nur mit Verboten. Da tut sich natürlich Deutschland schwer, weil wir haben die starke Plastiklobby. Man könnte alles verbieten, wenn man es wirklich wollte. Ich denke mal, die wollen einfach noch nicht. Aber wir müssen einfach manche Sachen einfach verbieten, Schlussen aus.
Gehen Sie denn mit Ihrem Verein auf die Plastiklobby, die Sie jetzt gerade genannt haben, gehen Sie auf die zu? Versuchen Sie da auch einen Bewusstseinswandel zu forcieren?
Ich habe den Meeresmüllverband mitgegründet und da sind die auch da. Ist ja klar, man muss sich auch unterhalten. Ich finde immer, wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann ist es ein guter Schritt. Die Industrie, wir brauchen die Industrie, die Kunststoffindustrie brauchen wir. Kunststoff ist nicht schlecht. Wir haben 40.000 verschiedene Kunststoffverbindungssorten. Die Kunststoffindustrie muss das mal ein bisschen dokumentieren. Wir müssen leichter sortieren und recyceln können. Das sind die Aufgaben. Kunststoffe, die wirklich giftig sind, die haben am Markt überhaupt nichts zu tun. Die Kunststoffindustrie kann doch wirklich neue Produkte entwickeln. Das sind doch alles nur Kohlenwasserverbindungen. Und die Lobby ist natürlich klar. Wir müssen aber eins muss uns bewusst sein, wenn wir jetzt 400 Millionen Tonnen Plastik in diesem Jahr herstellen und weltweit und im Jahr 2050 1,2 Milliarden, was heißt das? Die Industrie wird nicht anfangen, weniger zu produzieren. Industrie heißt Wachstum und deswegen können wir hier in Deutschland ein bisschen weniger verbrauchen, aber weltweit wird der Plastikverbrauch steigen.
Aber viele Menschen sind natürlich auch frustriert, wenn es dann auf der einen Seite Systeme gibt, wie beispielsweise den grünen Punkt, und dann hört man hinterher so Horrorgeschichten. Ja, das wird aber im Endeffekt nicht wirklich richtig recycelt. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ziemlich schwierig. Ich bin jetzt auch nicht unser Umweltabfallexperte. Das müsste vereinheitlicht werden und die Leute müssen auch wirklich wissen. Es kann nicht sein, dass man wirklich trennt und hinterher landet alles im Heizkraftwerk, weil die Stadt, die Gemeinde das unbedingt braucht, um Energie zu generieren. Wir haben ja leider Gottes sind wir da nicht sehr weit, was Plastikkunststoff angeht. Weit über 74% werden bei uns verbrannt, nur um Energie, also thermisch, um Energie zu gewinnen.
Sie wollen da weiter forschen. Ist das ein beliebtes Forschungsthema, könnte man meinen?
Ja, ich denke mal, natürlich ist das sehr interessant. Wir machen seit 2013 Untersuchungen, Liniendienst von der OPTR, von Hamburg bis zum Kanaren und wieder zurück, und haben festgestellt, dass in der Zeit die Plastikpartikel von 79 auf 91% gestiegen sind. Das heißt, in jeder Wasserprobe finden wir heute, in 91% der Wasserproben finden wir Plastik. Das ist jetzt mal ein Liniendienst. Da haben wir ganz viele Daten, damit das auch wissenschaftlich ist. Das ist quasi unsere Pollution Map, ist auch auf unserer Seite drauf. Dazu haben wir aber auch noch eine marine Litter-Database. Das heißt, von Hunderten von Wissenschaftlern seit 2009 haben wir alle Daten gesammelt, sodass die Menschen sich auch, wenn sie in Urlaub fahren, oder Journalisten oder wie auch immer, können sie sagen, okay, ich gebe jetzt die Gegend ein und dann sehe ich, wie ist jetzt da die Trottellumme oder der Albatros, wie ist er denn da belastet. Also wir haben zwei Sachen, die wir quasi selber aufgebaut haben und ohne öffentliche Förderung.
Aber wie verlässlich sind denn solche Daten, gerade im Internet? Ich meine, da kann ja auch vieles gefälscht werden. Wie kann man sicher sein, dass Ihre Datenbank da korrekt ist?
Okay, die internationale Datenbank, das sind wissenschaftliche Untersuchungen. Also die sind veröffentlicht worden. Da gehen wir mal davon aus, dass die im Grunde genommen auch in der Sache richtig sind. Die Pollution Map, also die Karte, wo wir selber Untersuchungen machen, davon gehen wir natürlich auch aus, dass sie richtig sind. Wir haben ja ein Labor in Kiel mit mehreren Infrarotspektrometern. Wir können das genau, das ist eigentlich neutral. Da kann man auch, warum sollte man da irgendwas verändern? Diese Werte sind korrekt.
Was machen Sie dann mit diesen Werten, wenn Sie diese Analysedaten haben?
Wir wollen einfach zeigen, dass wir nicht nur Aufklärung und Forschung betreiben, sondern auch wir wollen beweisen, dass ein Verein auch Forschung betreiben kann, wissenschaftlich. Und dass wir eine Langzeituntersuchung machen und den Menschen sagen können, schau mal her, alleine von Hamburg bis nach Kanarischen Inseln ist der Plastikanteil in 6-7 Jahren von 79 auf 91 gestiegen. Das heißt, jeder kann sofort sehen, die Situation wird nicht besser, sie wird schlechter.
Und da fragt man sich natürlich auch, wie weit kann eine Forschung gehen? Also hier kommt zum Beispiel auch eine Frage rein eines SWR1-Hörers aus Pforzheim. Bernd Schweinberger schreibt nämlich, und die Frage passt an dieser Stelle gut, gibt es eigentlich Lebewesen, die Plastik verwerten wie Bakterien und so weiter?
Ja, das ist vielleicht der Schwarm oder irgendwas. Man hört immer mal wieder davon, und es gibt Jugendforscher, haben wir selber schon begleitet. Da gibt's Ansätze, aber stellen wir mal vor, wir hätten so eine Mikrobe da, die das Plastik fressen würde. Was würde denn da passieren, wenn die nichts mehr zu futtern hätte? Ich glaube da nicht wirklich dran. Wir müssen andere Lösungen finden. Aber dass wir jetzt die Hoffnung haben, irgendein Tierchen knabbert uns da den Plastik weg, der unerreichbar ist für uns, können wir vergessen.
Sie sagen also, meine Lösung ist es, das erstmal von den Weltmeeren weg zu fischen. Da kommen dann aber auch wieder andere Fragen auf. Ein ebenfalls gebürtiger Siegener meldet sich hier, Wilfried Westphal, und der fragt sich, wie sieht es denn aus mit lebenden Fischen und anderen Tieren, die sich gegebenenfalls im Plastikmüll befinden? Können die gerettet werden?
Also wir fahren ja nicht wie zwei Fische mit kilometerlangen Netzen, die tief sind. Unsere Netze sind maximal 10 Meter breit und 2 Meter tief. Wir bringen einen riesen Schatten, wenn wir daherfahren, wir haben Geräusche. Wir haben noch nie einen Fisch gefangen. Außerdem haben wir ein beifangfreies Netz entwickelt, schon vor Jahren. Das heißt, da sind an jeder Seite große Öffnungen, dass jeder Fisch raus kann. Das Plastik selber ist ja dann in einer Strömung drin und kommt hinterher in so einen sogenannten Stert, wird dann ausgewechselt. Wir können dann auch mit Fischern, zum Beispiel in Rio, können wir dann bis zu 150 Tonnen Plastik einfach rausholen, ohne ein einziges Tier zu fangen.
Und in Kambodscha läuft gerade ein großes Projekt. Vielleicht können Sie uns da mal mit hinnehmen. Wie sieht das da vor Ort aus?
Ja, der Mekong ist eines der schmutzigsten Flüsse überhaupt. Fließt natürlich durch viele Länder, Laos, Vietnam, Kambodscha, Thailand. Und wir reinigen einen Teil des Flusses und damit zeigen wir, dass es funktioniert. Battambang ist sauer. Wir gehen jetzt weiter hoch zum Tonle Sap. Da leben Millionen von Menschen auf Booten. Ist natürlich sehr viel Plastik auch auf dem Boden. Aber wir zeigen, dass es wirklich funktioniert. Wir sammeln und sortieren. Wir werden das auch einen Teil davon nach Deutschland bringen, zu der Sundholding nach Hamburg, die das uns auch da unten unterstützt. Wir werden aus diesem HDPE-Plastik schon mal wieder neue Produkte machen. Damit bilden wir den ganzen Kreislauf ab. Gibt den Leuten vor Ort eine Arbeit, macht ihre Heimat sauber, kommt nichts mehr in die Meere rein, und wir können aus dem was wir rausholen, wieder ein neues Produkt machen. Das ist einfach das, was wir wollen.
Jetzt gab es aber gerade eben in den Nachrichten wieder mal erschreckende Zahlen, nämlich der Ausstoß von Treibhausgasen, ein Allzeithoch, Energiebranche auf Rekordhoch. Unser Verbrauch ist einfach immens. Also dieses Bewusstsein, was wir eben mal angesprochen haben, so wirklich da zu sein, scheint es dann doch nicht.
Ja, wir müssen überlegen, wer was verbraucht und was die Industrie denn eigentlich will. Wenn wir 400 Millionen Tonnen Plastik im Jahr jetzt produzieren und im Jahr 2050 1,2 Milliarden, dann sehen wir einfach die Richtung. Das heißt, die Industrie, die Wirtschaft, die wird ohne Druck, wie die gar nichts machen, die wird weiterhin auf Wachstum sitzen. Wir benutzen diese Gewässer, diese Meere als Transportmittel für schmutzige Schiffe. Gleichzeitig schmeißen wir unseren Müll, atomaren Müll, unser Chemikalien rein und so weiter. Wir schmeißen einfach alles rein, wenn das reingehört. Dann machen wir aber auch Urlaub und wir essen aus den Gewässern. Das muss jedem Menschen klar sein, dass das auf Dauer überhaupt nicht geht. Uns muss auch noch Folgendes klar sein, dass wir als allererstes mal die Luft brauchen zum Atmen, danach kommt das Wasser. Und ohne sauberes Wasser haben wir keine Luft, denn zwei Drittel der Luft kommt aus dem Wasser. Wenn wir jetzt die Erde abdecken mit Schmutz, mit Plastikteilen, dann kommt die Sonne nicht mehr tief genug rein, Algen, Plankton werden weniger hergestellt. 2016 hat Geomar festgestellt, dass die Sauerstoffproduktion 3% geringer war. Also das ist auch noch eine Sache, die auch für uns wichtig ist. Wenn wir eines Tages das Fenster aufmachen und kriegen keine Luft mehr, dann ist es eigentlich schon zu spät.
Was rauszuhören ist, Sie betrachten die Welt als Ganzes. Jetzt gibt es aber gerade natürlich auch sehr viele politische Bewegungen, wo man sich mehr und mehr auch wieder auf die eigenen Staaten fokussiert. Das heißt, der Bewusstseinswandel müsste im Grunde entgegen des Trendes sein, weil Sie ja sagen, es geht nur One Earth, One Ocean.
Ja, ich denke, man muss das so sehen. Wir sehen die negativen Nachrichten. Wir sehen einen Wal, der an der Plastiktüte oder an der Folie gestorben ist. Aber es ist ja noch kein Mensch gestorben. Wir sind alle ziemlich gleichgültig und ja, vielleicht macht das irgendein anderer. Wir müssen da schwer aufpassen. Es hängt alles zusammen und wir alle Völker müssen zusammenarbeiten. Besonders der weise Mann, der natürlich auch die Probleme eigentlich verursacht hat. Ja, also wir sind schuld an Klimawandel, wir sind schuld an dem Müll und wir müssen Verantwortung übernehmen und das muss staatenübergreifend sein, das kann auch ganz Europa sein, aber USA ist wieder eine andere Geschichte, aber wir werden alle verstehen, dass wir gemeinsam, dass wir handeln müssen.
Ja, und Sie als weißer Mann, wie sieht Ihre Vision irgendwann mal aus? Also Sie träumen von Seehamster gibt es gibt die Seekühe, Seeelefanten gibt es noch nicht, aber Sie sagen, das kommt.
Ja, also ich bin sicher, dass wir nicht dauernd Panik haben müssen. Wie vorhin schon gesagt, es gibt Probleme, die man lösen kann und die man nicht lösen kann. Und das ist ein Problem, was wir noch lösen können. Und 2050 ist eigentlich ein gutes Ziel, weil wenn dann wirklich mehr Plastik drin ist als Fische, dann hat es wohl jeder kapiert. Bis dahin müssen wir wirklich was tun und ich bin da gute Hoffnung.
Wo sehen Sie sich? Gibt es so ein Bild?
Ja, ich sehe mich dann was haben wir denn jetzt? 2020, 30 Jahre? Ja, könnt ihr hinhauen mit 99 auf 99. Seeelefant. Stehe ich vorne an einer Mojito-Bar, die wird extra für mich nachts aufgemacht, die anderen schlafen schon. Dann kommt die Musik von Titanic und dann springe ich vorne runter, keiner kriegt's mit. Und unten ist ein großer Blauwal, natürlich ein Weibchen, und stößt ein rosarotes Herzchen aus und nimmt mich in Empfang und dann war's das.
Ich sag Dankeschön für den Besuch.
Eins gehört.